Aber so im, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Januar, Februar, da hatte ich mal so eine kleine Serie über den Propheten Elisa begonnen. Und wenn ich jetzt hier in die Runde noch fragen würde, wüsste irgendjemand von euch noch, was wir damals für Themen besprochen haben? Über den Propheten Elisa, weiß das noch jemand? Gehasi ist ein Signalwort, genau. Da hatten wir über den Diener von Elisa gesprochen. Und da war das Thema Gier ganz groß. Weiß noch jemand ein Thema, was wir über Elisa gehabt haben? Da war vielleicht das Signalwort Grube an Grube graben. Vielleicht weiß das noch jemand, wo das Volk Israel in der Wüste war und am Verdursten gewesen ist und Elisa ihnen einfach gesagt hat, grabt Grube an Grube und Gott wird diese Gruben mit Wasser wieder füllen. Und mir ist bewusst, dass ich ein bisschen wild im Leben von Elisa herumspringe. Ich mache das nicht chronologisch, sondern ich lese mir immer wieder die Themen und die einzelnen Geschehnisse da durch und irgendwie kommt da so eine Faszination von diesem Mann. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich da so wild in seinem Leben herumspringe. Aber ich erinnere mich zum Beispiel vor ungefähr 2 Jahren, da habe ich in so einer fremden Bibel mal rumgestiert. Ja, da waren Besucher da, die haben ihre Bibel da liegen gehabt und ich habe dem seine Bibel genommen und ich habe die Stelle in 2. Könige 4 aufgeschlagen und gelesen. Und diese Stelle möchte ich heute mit euch behandeln, weil diese Geschichte, die hat mich nicht mehr losgelassen. Die hat mich wirklich fasziniert. Und wir lesen die jetzt mal hier gemeinsam. Ich lese mal von vorne, von ganz oben, wo man das Stückle da nicht lesen kann. Und eine von den Frauen der Prophetenjünger flehte Elisa an. Dein Diener, mein Mann, ist gestorben und du selbst weißt, dass dein Diener den Herrn gefürchtet hat. Nun aber ist der Geldverleiher gekommen, um sich meine beiden Kinder als Sklaven zu holen. Da sprach Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was hast du in deinem Haus? Und sie sagte, gar nichts hat eine Sklavin im Haus, außer einem kleinen Krug mit Öl. Da sprach er, geh, erbitte dir draußen von allen deinen Nachbarn Gefäße, leere Gefäße und nicht zu wenige. Und dann geh heim, verschließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen und gieße Öl in all die Gefäße. Und was voll ist, das stell beiseite. Und sie ging von ihm fort und verschloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen. Und während diese ihre Gefäße reichten, goss sie ein. Und als die Gefäße voll waren, sagte sie zu ihrem Sohn, reich mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Sie aber kam und berichtete es dem Gottesmann, und dieser sprach, geh, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr werdet leben von dem, was übrig bleibt. Propheten waren keine reichen Menschen. Oftmals lebten sie von Almosen, die sie von anderen bekommen haben. Es ist nicht wie heute, wie bei Pfarrern oder bei Pastoren, die ein festes Gehalt beziehen. Es gibt hier bei Elisa in diesem 4. Kapitel, ganz am Ende des Kapitels, gibt es so eine Begebenheit. Da kommt ein fremder Mann und bringt Elisa 20 Brote. Und Elisa hat so eine Prophetenschule mit ungefähr 100 Prophetenschülern, die da drin studieren. Und der Diener, dieser Gehasi, der merkt gleich an bei Elisa, 20 Brote für 100 Schüler, das reicht doch nie im Leben. Aber hier kommt so die Parallele zu der Speisung der 5000 von Jesus. Er teilte ihnen aus und alle aßen und wurden satt. Und es blieb sogar noch übrig. Und diese wunderbare Art der Versorgung war also damals an der Tagesordnung bei Elisa. Elisa wusste, was es heißt, von Gott versorgt zu werden. Nie zu wissen, was der nächste Tag bringen wird. Nie zu wissen, werde ich genug zu essen zu haben. Viele von euch kennen die Geschichte von Georg Müller und seinem Waisenheim. Der lebte nach dem gleichen Prinzip. Georg Müller hat nie um Geld gebeten. Er ist immer in sein Kämmerchen gegangen und hat dort gebetet. Und Gott hat das ganze Waisenheim, die ganzen Waisen dort versorgt, tagtäglich. Und genau in solche eine Situation kommt jetzt diese Witwe, schreit und fleht Elisa an, ihr zu helfen. Nur zum näheren Verständnis. Bei der ganzen Recherche von diesem Bibeltext bin ich auf ein Gerücht gestoßen. Und dieses Gerücht, das sagt, dass diese Witwe die Frau des ehemaligen Propheten Obadja gewesen sein soll. Kennt jemand von euch Obadja? Und zwar würde das dazu passen, dass Elisa ihn gekannt hat, so wie es im ersten Vers da auch heißt, dass er ein frommer Mann gewesen ist und du ihn gekannt hast. Also man vermutet, dass das die Witwe von dem Propheten Obadja gewesen sein soll. Man kann das jetzt nicht schriftlich belegen, aber es ist ein Gerücht, das wohl so rumgeht. Aber diese Witwe, die hatte ein großes Problem. Sie war hoch verschuldet. Und es gab damals ein Gesetz, wenn du deine Schulden nicht zurückzahlen konntest, du zum Sklaven deines Schuldners gemacht werden konntest. Und hart arbeiten musstest, um deine Schulden zurückzuzahlen. Nur unter den Israeliten gab es eine Einschränkung, dass die Israeliten untereinander sich nicht versklaven durften. Und diese Geschichte, die spielt aber in Israel. Und nun kommt also dieser Schuldner, es wird jetzt nicht gesagt, welche Nationalität dieser Schuldner hat, und der will diese zwei Söhne der Witwe sich holen, damit sie für ihn arbeiten mussten. Jetzt in der heutigen Zeit, da haben wir wohl solche Probleme nicht mehr. Aber was ich immer wieder öfters erkenne, ist die Problematik, dass auch unter uns Christen Schulden machen und gemacht haben, aber die Moral des Zurückzahlens sehr dehnbar geworden ist. Und ich höre das immer wieder an verschiedenen Stellen, dass Glaubensgeschwister sich bei einem anderen Christen Geld leihen, aber dann das Zurückzahlen entweder spärlich ist oder ganz aufhört. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich nicht nur auf Kosten des Vertrauens geht. Ihr könnt euch vorstellen, dass vielleicht auch andere Christen dadurch in finanzielle Not gebracht werden. Und ich weiß nicht wirklich, wie es bei jedem Einzelnen von uns aussieht, aber ich möchte euch bitten, zuallererst, und das ist mir wichtig, vermeidet Schulden, wo sie nicht unbedingt nötig sind. Es ist klar, wenn ich ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, dann muss ich einen Kredit aufnehmen. Aber wir sehen immer mehr verlockende Werbung von Geldhaien, komm, du kriegst schnelles Geld, niedriger Zins und wie auch immer sie werben, meistens ist dann aber ein ziemlich hoher Zins und schnelles Geld in kurzer Zeit. Ich bitte euch lieber, schraubt eure Ansprüche runter und leiht euch kein Geld, nur um irgendwelche schnellen Sehnsüchte und Wünsche zu erfüllen. Und wenn ich da noch konkreter sein soll, dann würde ich sagen, vermeidet Schulden machen wie die Pest. Vermeidet Schulden machen wie die Pest. Ihr glaubt nicht, in was für eine Not Menschen stürzen durch Schulden. Zweitens, arbeitet hart, um eure Schulden zurückzuzahlen. Verzichtet lieber auf irgendwelchen materiellen Standard, auf Urlaube oder Restaurantbesuche, aber zahlt eure Schulden zurück. Ich glaube, das Gefühl, schuldenfrei zu sein, also Ich bin noch nicht schuldenfrei, aber ich warte noch auf das Gefühl, mal schuldenfrei zu sein. Ist es wert, als immer mit dem Gefühl und dem Wissen zu leben, das sind noch offene Rechnungen mit der und der Person. Ich kann der schon gar nicht mehr richtig in die Augen schauen, weil ich weiß, ich schulde der und der Person noch Geld. Deswegen mein Wunsch und meine Hoffnung, wenn ich das sagen kann, vermeidet Schulden machen, wo es geht, und zahlt eure Schulden zurück, so gut ihr könnt. Es ist interessant, dass diese Witwe zu dem Propheten kommt, der ja selber nichts hat. Er hätte genau das sagen können und damit klar machen können, ich kann dir materiell sowieso nicht weiterhelfen. Er hätte vielleicht zu dem Schuldner gehen können, mit ihm reden können, um noch etwas Zeit rauszuschinden, aber das tut Elisa nicht. Damit wäre das Problem nicht gelöst gewesen. Stattdessen geht er hin und fragt, Frau, was soll ich dir tun? Was hast du in deinem Haus? Und vielleicht hat der Schuldner schon alles gepfändet und alles, was der Frau übrig blieb, war ein einzig kleiner Krug mit Öl. Und interessant ist, dass Öl in der Bibel eine besondere Bedeutung hat. Öl wird sehr oft nicht nur so als normales Speiseöl, das zum Kochen verwendet wird, rezitiert, sondern es gibt auch kostbare Öle und Kosmetika in der Bibel, Öle, die für Salbungen und dafür verwendet wird, dass Könige und Priester mit Öl gesalbt werden, eingesetzt werden durch Öle. Esther zum Beispiel macht ganze 12 Monate Ölkuchen mit Balsam und Myrrhe während ihrer Vorbereitungszeit. Also Öl spielt eine ganz große Rolle. Mose nahm zum Beispiel wertvolles Salböl und besprengte in 3. Mose 8 7-mal das Brandopferaltar, die dazugehörigen Gefäße und Werkzeuge, das Wasserbecken, alles, um es dem Herrn zu weihen. Dann goss er Salböl auf Aarons Kopf, um ihm zum Priester zu weihen. In 3. Mose 10, Vers 7 warnt Mose sogar, verlasst nicht den Eingang zum heiligen Zelt, sonst sterbt auch ihr, denn ihr seid mit dem heiligen Öl zu Priestern des Herrn geweiht worden. Also wir sehen, weil sie durch heiliges Öl zu Priestern geweiht worden sind, waren sie in so einer Sonderstellung. Öl hatte nach dem jüdischen Verständnis einen hohen Stellenwert. Und auch vor 4 Wochen haben wir über Jesus und die Sünderin bei Simeon gesprochen, die ein kleines Fläschchen mit Öl über Jesus ausgießt und ihn damit salbt. Und dieses Fläschchen war wohl so wertvoll wie der Verdienst ihres ganzen Lebens bisher. Und Öl, das dient in der Bibel immer als Bild für den Heiligen Geist. Und das heißt, wenn die Witwe noch etwas Öl in ihrem Gefäß gehabt hat, dann hat sie noch etwas Heiligen Geist in sich, wenn ich dieses Bild mal dafür verwenden darf. Ein wenig Glauben, ein wenig Hoffnung. Wie sieht's denn in deinem Leben aus? Gibt es da auch nur noch ein wenig Heiligen Geist in deinem Leben? Ich habe mal aus meinem Keller versucht, verschiedene Gefäße hervorzuholen, die so verschieden sind, wie wir Menschen auch verschieden sind. Da gibt es richtig bauchige Gefäße, dann gibt es solche Spargel wie mich, dann gibt es Leute mit hohen Hüten und ja, wie auch immer. Ja, ihr könnt euch selber vorstellen, wie jedes Gefäß ist und wie anders jeder Mensch von uns ist. Und jeder von uns lebt auch in anderen Situationen seines Lebens. Also meine Frage ist mehr, gibt es da Probleme in deinem Leben, die dich erdrücken? Oder andersrum gefragt, von was sind wir erfüllt? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese Flasche hier nehme, dann seht ihr, dass da ein Bodensatz noch drin ist. Und der Rest der Flasche, mit was ist sie erfüllt? Ist sie erfüllt mit Geldsorgen? Mit Sorgen über die Familie, meine Schule, mein Studium, meine Beziehungen in der Familie, meine Beziehungen in der Nachbarschaft? Gibt es Krankheiten, die uns das Leben schwer machen? Von was ist dein Gefäß erfüllt und von was bist du erfüllt? Ist dein Leben so, dass ein bisschen Heiliger Geist hier unten noch schwimmt und der Rest des Gefäßes ist gefüllt mit meinen Sorgen? Und egal wie, was für ein Gefäß du bist, ich habe sie unterschiedlich hoch gefüllt. Ich weiß nicht, wo du dich identifizieren würdest, sagen würdest, so sieht's bei mir aus. So sieht mein Leben aus. So viel Heiligen Geist habe ich und der Rest sind alles nur Sorgen und Nöte. Das sind alles Dinge, die mich belasten, die mein Herz schwer machen. Und ihr wisst, dass in unserer Familie unser Finley gerade so ein bisschen das Sorgenkind ist, mit seiner Epilepsie und so seinen Schuldefiziten. Und als ich gestern gesessen bin und mit ihm Mathe geübt habe, da habe ich mir, irgendwie so gewünscht, dass sein Gehirn einfach frei werden könnte von dem, was ihn so belastet, damit er dieses logische Verständnis besser verstehen könnte. Aber ich will mein Gefäß nicht mit Sorgen füllen, weil ich weiß, dass mein Finley wird seinen Weg schon gehen. Ich weiß, dass er mal seinen Weg meistern wird. Und ich will es mit Heiligen Geist füllen. Finley wird seinen Weg gehen und wir beten für ihn. Aber Sorgen und Ängste, die werden uns lähmen. Und jemand hat mal gesagt, wenn ich immer noch Zeit habe, mich zu sorgen, dann bete ich nicht genügend. Wenn ich bete, dann spreche ich mit Gott darüber. Und meine Zeit mit Sorgen, die werden dann weniger. Wenn ich immer noch Zeit habe, mich zu sorgen, dann bete ich nicht genügend. Nun gibt Elisa der Frau einen Befehl und er sagt ihr noch nicht die Lösung, sondern er befiehlt ihr, geh hin und leih dir in deiner Nachbarschaft so viel Krüge und Gefäße zusammen, so viel wie du kriegen kannst. Nimm nicht wenige, nimm viele, denn umso mehr Gefäße du Gott zur Verfügung stellst, umso mehr kannst du von Gott gesegnet werden. Verstehen wir das? Wenn ich Gott immer nur das Notwendigste zur Verfügung stelle, dann wird der Segen klein bleiben. Umso mehr ich gebe, selbst von dem Wenigen, was ich habe, umso mehr wird er mich segnen. Stellen wir Gott unsere größten und tollsten Gefäße zur Verfügung? Damit meine ich unsere Gaben, unsere Talente, unsere Zeiten und Kraft. Was werden wir dann zurückbekommen? Wir bekommen immer mehr zurück, als wir geben können. Und in unserer Gesellschaft ist es so ein Modewort geworden, von Burnout und Überlastung zu sprechen. Aber Gott überlastet niemanden. Und ich habe selber immer am meisten Kraft erfahren, wo ich mich auch 100% für Gott hergegeben habe. Hast du das schon mal erlebt? Und wenn nicht, dann musst du es mal versuchen. Gott wird dir nichts schuldig bleiben. Was du für ihn und sein Reich tust, er wird dich umso mehr segnen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Geschichte von William Carey kennt. Er war ein einfacher Schuhmacher, Aber seine Schwestern beschrieben ihn als jemanden, der niemals eine Sache aufhörte, bevor er sie nicht zu Ende brachte. Selbst Drohungen oder Warnungen von anderen, die brachten ihn nicht davon ab, etwas zu Ende zu bringen. Und das finde ich so ermutigend, denn wie schnell sind wir immer dabei, abzubrechen und aufgeben zu wollen, sobald es schwierig wird. William aber nicht. Als Autodidakt, also jemand, der sich selber immer etwas beibringt, erlernte Carey zunächst die sogenannten alten Sprachen. Er brachte sich selber Hebräisch bei, er brachte sich selber Altgriechisch bei und Latein. Zusätzlich kamen dann die Südseereisen von James Cook, die in ihm so den Wunsch erweckten, in den fernen Ländern den Heiden das Evangelium zu bringen. Er trug seine Idee bei so einer Kirchenkonferenz vor, aber da traf er nur auf Ablehnung. 1786 verfasste er seine berühmten Schriften und die wurden so die Initialzündung für die Gründung der Baptist Missionary Society, die BMS, und der erste nichtstaatliche Missionsgesellschaft dieser Neuzeit. Eine Predigt von Carey über Jesaja 54 führte schließlich zu der eigentlichen Gründung dieser Missionsgesellschaft, die am 2. Oktober 1792 in Northampton vollzogen wurde. Und in dieser erwähnten Predigt fiel auch der Satz, der zum Motto von dieser BMS geworden ist. Und dieses Motto steht hier unten: Erwarte Großes von Gott und unternimm Großes für Gott. Erwarte Großes von Gott und unternimm Großes für Gott. 1793 schifften sich William Carey und seine Familie auf einem Großsegler, um den Dienst als erste Missionare der BMS aufzunehmen. Careys Ziel war die britische Kolonie British Indian, genauer das heutige Bengalen. Da jedoch nach der Satzung der britisch-ostindischen Kompanie auf britischem Boden nicht missioniert werden durfte, nahm Carey die Stelle als Manager einer Indigo-Plantage ein. Er verdingte sich dort zunächst als Landarbeiter und lebte mit seiner Familie anfangs unter schweren Bedingungen. Sein Kind starb und daraufhin erkrankte seine Ehefrau an einer schweren Psychose, von der sie sich nicht mehr erholte. Und ihr müsst euch vorstellen, unter solchen Bedingungen Gott weiter treu zu bleiben. Carey erhielt als Nicht-Akademiker eine Professur für Bengali am College Fort William in Kalkutta, wo er vor allem junge englische Beamtenanwärter in der Landessprache unterrichtete. Besondere Verdienste erwarb sich Carey als Sprachforscher. Er gab mehrere altindische Schriften heraus und verfasste Grammatiken, Lehr- und Wörterbücher. Als Autodidakt erlernte Carey etwa 40 Sprachen in seinem Leben, indem er dann vor allem die Bibel und einzelne Bibelteile übersetzte. Die vollständige Bibel übersetzte er allein in 6 indische Sprachen und Dialekte. Zwischen 1818 und 1821 baute Carey mit seinen Mitarbeitern so ein theologisches Seminar auf, wo er missionarische Mitarbeiter ausgebildet hat. Danach gründete er die Volksschule, die zum Modell für das Schulwesen in Indien geworden ist. Die erste Zeitung wurde auf sein Anweisen in Indien hervorgebracht. Selbst als Botaniker machte Carey sich einen Namen. Er machte in der Tier- und Pflanzenwelt große botanische Versuchsgelände, hat er da aufgerichtet. Und er hat sich eingesetzt, dass der Mädchenmord in Indien aufhört und die Witwenverbrennung abgeschafft wurde. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn dieser Mann abgebrochen hätte, wenn Dinge kompliziert geworden wären, wie weit wäre er dann geworden? Wie weit wäre er gekommen? Erwarte Großes von Gott und unternimm Großes für Gott. So was es ein einfacher Schuhmacher bringen kann. Spornt dich sowas nicht an? Gott hat Carrie trotz großer Opfer, die er bringen musste, schon zu seinen Lebzeiten große Erfolge und Segen auch wieder zurückgegeben. Und nun, nachdem die Witwe sich viele Gefäße geliehen hat von ihrer Nachbarschaft, sollte sie sich in ihr Haus einschließen und das Wunder geschah. Mir ist aufgefallen, wie Elisa Wert drauf legt, dass dieses Wunder hinter verschlossenen Türen geschehen soll. Heute habe ich eher das Gefühl, es ist modern geworden, dass man mit Wundern Werbung macht. Dass sie veröffentlicht werden, damit die Öffentlichkeit erreicht werden soll. Und umso älter ich werde und umso mehr ich lerne, merke ich, dass Wunder von Gott etwas Wunderbares sind. Die faszinieren mich natürlich auch, wenn ich sowas erlebe. Aber, wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte auch manchmal etwas von diesem Ruhm mit abhaben wollen. Weiß nicht, ob es da euch ähnlich geht, ob wir nicht oft der Versuchung erliegen, die Ehre auch ein bisschen uns zuzuschreiben. Auch wenn es nur ein klein bisschen ist, wie zum Beispiel, was für ein treuer Beter ich doch bin und deshalb ist dieses Wunder passiert. Jesus ist in den Evangelien oft sehr streng, was das betrifft. Er verbietet oftmals, dass Leute, die geheilt wurden, die sollten nicht darüber sprechen. Es gibt auch Verse, wo sie es sagen sollen, aber die Verse, wo sie schweigen sollen darüber, die überwiegen. Und natürlich finde ich es auferbauend, wenn ich von besonderen Wundern höre, die manche Menschen erleben. Und ich denke, wir sollten uns auch gegenseitig auferbauen. Aber ehrlich gesagt, ich habe noch nicht erlebt, dass Ungläubige aufgrund von Wundern zum Glauben gekommen sind. Deshalb denke ich, man muss da auch mit Bedacht bei dem Verbreiten von Wundern umgegangen werden, damit wir keine Perlen von die Säue werfen. Und ich finde es faszinierend, dass Elisa der Witwe sagt, schließe die Türe zu. Niemand soll erfahren, was dort im geheimen Kämmerchen beginnt. Und dort im geheimen Kämmerchen beginnt das Öl nun zu fließen. Und ich hätte es gern miterlebt, wie dieses Öl immer weiter geflossen ist, von einem Gefäß in den nächsten Krug. Und die Söhne, die tragen ein volles Gefäß weg und bringen ein leeres wieder her, bis dann irgendwann mal die Witwe sagt, wir brauchen noch mehr Gefäße, dies hier läuft gleich über. Und die Söhne antworten, das war das Letzte. Wir haben keines mehr übrig. Und in diesem Moment hört der Ölfluss auf. Wow, wie von Gottes Hand gesteuert. Das nenne ich überirdisch. Nicht wissenschaftlich, nicht rational erklärbar. Und wenn noch mehr Gefäße da gewesen wären, wäre das Öl weiter geflossen. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Aus dem Zusammenhang heraus. Das steht so nicht geschrieben, aber das Letzte war voll und das Fließen hört auf. Wisst ihr, auf unsere Gemeinde übertragen hat mich oft die Sorge bewegt, warum sind nicht mehr Gefäße da? Es gibt so viel zu tun, wenn nur mehr anpacken würden, wenn mehr bereit wären, mitzuhelfen. Aber Gott hat unsere Gemeinde nicht vergessen, so wie er diese Witwe nicht vergessen hat. Er kümmert sich um uns und er führt die richtigen Gefäße dann auch zu uns, die richtigen Gefäße. Und ich will noch mehr Gefäße für Gott gerettet sehen. Und ich will nicht aufhören, von dem zu reden, der für mich die Sünde am Kreuz ertragen hat und sein Leben für mich gab. Der unser Retter ist, der uns so liebt, dass Selbstaufgabe und Hinrichtung für ihn kein Hindernis gewesen ist. Um für uns zu kämpfen und um uns zu gewinnen. Ich will weiter von Jesus reden. Meine Frage, willst du das auch? Auch, dass noch mehr Gefäße mit dem Heiligen Geist gefüllt werden und das verlorene ewiges Leben finden. Willst du das auch? Zum Schluss rennt dann die Frau zu Elisa und berichtet ihm, dass alle Gefäße voll sind und ihr Haus wie so ein Getränkehandel aussieht. Elisa gibt ihr nun die Anweisung, geh hin und verkaufe wahrscheinlich auf irgendeinem Markt dieses teure Öl. Alles, was du daran verdienst, nimm und löse damit deine Söhne aus der Schuldhaft aus. Und mit dem Rest lebe. Bei dieser Witwe war es teures Öl, das ihre Söhne freigekauft hat. Und bei uns allen anderen, die hier sitzen, war es das teure Blut Jesu Christi, der uns aus der Schuldhaft des Teufels freigekauft hat. Weil Jesus mit seinem Blut uns freigekauft hat und weil dieses stellvertretende Opfer für uns geflossen ist. Und wenn wir das annehmen, nur dann werden wir Kinder Gottes genannt. Ein höherer Preis wurde noch nie bezahlt. Das Blut eines unschuldigen Gottes für schuldige Menschen. Willst du das für dein Leben? Vielleicht hast du noch nicht erlebt, was es heißt, wenn deine Schuld vergeben wurde. Wir leben in einer verlorenen Welt und wir suchen unser Glück in allem anderen. Finden wirst du es aber nur, wenn du Jesus Christus die Herrschaft des Steuerrats für dein Leben übergibst. Er weiß es am besten, was gut ist für unser Leben. Und heute ist der Tag, wo ich dir folgendes Angebot machen möchte. Wir wollen heute gemeinsam hier vorne dich salben und für dich beten und dich segnen. Wenn du den Mut hast, nach dem Gottesdienst zu Thomas und zu mir hier nach vorne zu kommen und dieses Angebot anzunehmen. Dieses Angebot gilt für alle, die sagen, meine Sorgen, mein Herz ist so schwer. Mein Gefäß ist voll mit Angst und Sorgen. Und ich weiß nicht, wie ich es anders füllen lassen kann. Das Angebot möchten wir euch heute machen, dass wir für euch beten, euch salben und euch segnen wollen, wenn ihr hier nach vorne kommt. Thomas und ich werden hier warten. Genauso auch, wenn dein Herz den Ruf gehört hat, dass du festmachen willst mit Jesus Christus. Wenn du verstanden hast, dass du ab heute mit Jesus leben willst und dein Gefäß vom Heiligen Geist erfüllt werden soll, dann komm nach vorne. Wir werden auch mit dir beten und dich salben und dich segnen. Gehe nicht nach Hause, ohne dieses Angebot angenommen zu haben. Ich glaube, heute ist ein Entscheidungstag. Amen.